97% der KMU-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Informationen für kleine und mittelständige Unternehmen. Heute Ihr Gastgeber, Guido Reusch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, der dritten zurzeit von 97% KMU. Heute zu Gast Andreas Florinkowski, seines Zeichens seit 2014 mit den Themen Restrukturierung und Sanierung beschäftigt. Und heute mein Gast, wenn wir über das Thema psychosoziale Herausforderungen für Unternehmen sprechen. Andreas wird uns ein bisschen einen Einblick geben, was Unternehmen so machen, wenn Krisenzeiten angeht und wie er helfen kann, das eine oder andere zu überbrücken und Verfahren, Prozesse in schwierigen Zeiten zu begleiten. Andreas, herzlich willkommen.
Ganz lieben Dank, Guido, und vielen Dank für die nette Einleitung. Ich habe in den letzten Jahren viel Zeit mit Unternehmen in Schwierigkeiten verbracht, von Sanierungen, Insolvenzbegleitung und auch Restrukturierung von Unternehmen, die dann in den Abverkauf gingen oder Verschmelzung etc. Und mir sind immer wieder die gleichen Themen vor die Nase gelaufen. Die Unsicherheit des Unternehmers, die Unsicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Themen, die plötzlich alle ganz akut sind, die Themen, die sofort umgesetzt werden müssen und natürlich auch das Gefühl der Hilflosigkeit vieler in diesen Krisensituationen.
Andreas, wenn ich kurz mal fragen darf, es gibt verschiedene Stufen oder Schritte in der Sanierung von einer leichten Krise bis hin zur finalen Krise einer Insolvenz. Wie gliedert sich das auf?
Zum letzten Schritt der Sanierung, der Insolvenz, ja. Üblicherweise gibt es da, wie in allen Bereichen, ganz viele verschiedene Modelle, die verwendet werden, um die Einstufung in der Krise herauszuarbeiten, zu analysieren. Ich verwende eigentlich ganz gerne ein ganz kurzes Modell, weil es nicht viele Komponenten zu prüfen gäbe. Erste Stufe der Krise ist, strategische Ausrichtung passt nicht mehr. Gegebenenfalls Unstimmigkeit zwischen Geschäftsführung, Gesellschaftern untereinander etc. Dann kommen wir in die nächste Stufe der Krise. Das sind dann alle Themen rund um, der Absatz passt nicht, Umsatz passt nicht, unser Marktfit scheint nicht mehr zu stimmen fürs Produkt, für unsere Dienstleistung. Dann kommt die dritte Stufe, in der es dann tatsächlich auch eine Auswirkung auf die Liquidität hat. Heißt also, sind wir hier in Schwierigkeiten bei den liquiden Mitteln? Haben wir möglicherweise Stati erreicht, in dem das Geld nicht vorne unten mehr reicht? Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, der Liquiditätsstockung, dann springen wir natürlich rüber in die vierte Stufe der Krise. Das ist dann die tatsächliche Insolvenz und dann auch der letzte Sanierungsschritt, die Insolvenz als solche. Die üblicherweise eher als Schlussstrich, das habe ich ganz oft erlebt, als Schlussstrich unter einem Unternehmen verstanden wird. Das ist aber überhaupt nicht so. Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich zur Sanierung, zur Rettung hin entwickelt. Die Rahmenbedingungen sind so, dass ein Unternehmen eher in die Fortführung, in den Abverkauf Fortführung geführt werden soll, um langfristig das Unternehmen, die Arbeitsplätze, das Produkt etc. und das ganze Umfeld für die Unternehmen in den Bestand zu geben. Und da kommt auch im Grunde genommen der große Unterschied zwischen meiner Arbeit und der Arbeit von Restrukturierern und Sanierern, die vorher aufhören, da ich die letzten zwei Stufen, also Liquiditätskrise ist eingetreten und wir müssen den letzten Sanierungsschritt gehen. Das ist meine Profession in den letzten Jahren. Und daher unterscheiden sich auch Themen wie die psychologische Herausforderung, der man gegenübersteht als Mitarbeiter, als Inhaber, als Geschäftsführer und die Umsetzung von Projekten, die Umsetzung von täglichen Tun massiv. Als Beispiel würde ich sagen, wenn ich einen Change-Management-Prozess in einem gut laufenden Unternehmen, ich möchte, so wie uns der Markus beim letzten Mal vorgeführt hat oder erklärt hat, Digitalisierung, ich möchte digitale Transformation, das ist ein großer Change-Management-Prozess in einem Unternehmen, das nicht in der Krise steckt. Das heißt also, hier wird viel mit den Mitarbeitern gearbeitet, hier kann man sich Zeit nehmen, hier kann man an den Themen arbeiten. Und das ist in den letzten zwei Sanierungsschritten eines Unternehmens eher nicht der Fall. Und daher entsteht auch eine ganz andere Dynamik, daher entsteht auch ein ganz anderer Druck, das Unternehmen, die Mitarbeiter, Gesellschafter und auch der Berater auf der Seite der Sanierung, Seite der Restrukturierung steht. Und auch die Verantwortung wächst massiv, da Entscheidungen vor und in der Insolvenz Haftungsrisiken haben, die üblicherweise in Change-Management-Prozessen nicht so zum Tragen kommen.
Lass mich dann noch einmal zwischengrätschen. Drei Stichworte: Schutzschirmverfahren, Insolvenz in Eigenverwaltung und angeordnete Insolvenz. Kannst du uns kurz dazu was sagen, weil das sind ja doch gravierende Unterschiede.
Ja. Danke für den Hinweis. Der Weg in die Insolvenz ist ja im Grunde genommen dadurch geprägt, dass eine Geschäftsführung herausarbeiten muss, an welcher Stufe der Krise man steht. Sollte ich die Chance haben, rechtzeitig genug mich auf diese Szenarien vorbereitet zu haben, dann kann ich mit der richtigen Begleitung, mit der richtigen Unterstützung, Rechtsberatung etc. ein Schutzschirmverfahren anstreben. Da ist der Ausgangspunkt, ich sehe die Überschuldung, ich sehe die den Liquiditätsfall, Ausfall kommen, ich stecke noch nicht in der Zahlungsunfähigkeit, sondern ich sehe sie kommen, dann gibt es ein Verfahren, das nennt sich Schutzschirmverfahren, um die Sanierung in Eigenverwaltung noch vor dem eigentlichen Eintritt der Zahlungsunfähigkeit beginnen zu können. Das ist ein sehr, sehr charmanter Weg, sehr vielversprechend, erfolgsversprechend, da die Zeiträume viel länger sind, in denen man arbeitet, da die Finanzierungspartner, die Gläubiger alle viel besser mit integriert werden können, um dann in der Eigenverwaltung das bestmögliche Ergebnis für alle herauszuholen. Wenn die Zeit nicht mehr ganz so doll ist, heißt also, wir haben möglicherweise die Liquiditätsunterdeckung direkt vor der Nase, dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit, einem Richter am Amtsgericht mit einem Eigenverwaltungsverfahren zu überzeugen, dass es eine Fortführungsprognose und eine Fortführungsaussicht fürs Unternehmen gibt. In dieser Anmeldung, die ist viel größer als die Regelinsolvenzanmeldung, wird dann dargestellt, wer sind die Partner, die die Begleitung durchführen, wer macht die Sanierung, wie läuft die Share-Deal- oder Asset-Deal-Variante, welche Restrukturierungsmaßnahmen werden durchgeführt. Und dann hat der Richter die Möglichkeit, so wie beim Schutzschirmverfahren, durch fundierte Erkenntnis aus den Unterlagen, also letzte Schutzschirm, den ich gesehen habe, hatte 130 Seiten Dokument. Letzte Eigenverwaltung, die ich gesehen habe, waren irgendwas 60, 70 Seiten. Da sieht man auch den Umfang, den es für Schutzschirm braucht und den es für das Eigenverwaltungsverfahren braucht. Dem stimmt dann ein Richter zu, da wird ein vorläufiges Verfahren angeordnet und man bekommt im Unterschied zum Regelverfahren, das dann nach der Anmeldung per Gericht angeordnet wird, einen Sachwalter. Der Sachwalter fungiert im Grunde genommen als Supervision zum Schutze der Gläubiger und zur Bestätigung des Gerichtes, ob alle Maßnahmen, wie sie im Verfahren angekündigt wurden, wie sie in den Antragsunterlagen dargestellt wurden, umgesetzt wurden. Er pflegt den Kontakt mit der Eigenverwaltung, arbeitet mit der Eigenverwaltung im Grunde genommen die Sanierung und begleitet diese. Hat aber kein direktes Amt oder Mandat in dem Projekt, ist Supervision. Und das unterscheidet die Regelinsolvenz. Die letzte Regelinsolvenz, die ich angemeldet habe, da war die Dokumentation, ich glaube, 5 Seiten lang. Das wurde eingereicht per elektronischer Übertragung von einem spezialisierten Team über die elektronischen Wege. Und dann wird es angeordnet und dann sitzt ein vom Amtsgericht bestellter Insolvenzverwalter und übernimmt die Geschäftsführung, die Restrukturierungsgeschäftsführung in der Insolvenz.
Das ist ja alles nicht ganz so schön fürs Unternehmen. Und wenn wir da auf unseren Ausgangspunkt zurückkommen, psychosoziale Herausforderung, Insolvenz gleich persönliche Niederlage, muss ja gar nicht zwingend so sein. Also zumindest nicht in den Bereichen Schutzschirm und Eigenverwaltung. Da gibt es genügend Beispiele, die da auch sauber wieder rausgekommen sind. Ich bin mir so frech zu behaupten, dass manchmal das Geschäftsmodell eines Unternehmens durch einen solchen harten Prozess mal ordentlich auf den Prüfstand gestellt wird und zum Schluss vielleicht sogar besser ist, als es vorher war. Würdest du dazu stimmen?
Ja, genau so ist es. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer mir bekannten Unternehmerin, die vor 13 Jahren die Insolvenz durchgelaufen ist. Und sie hat immer noch das Gefühl, dass es ein Stigma ist für sie, ihr Unternehmen in die Insolvenz führen zu müssen. Und mir war es wirklich ganz wichtig, ihr dann auch nochmal zu sagen, nein, du hast deine Produkte, deine Dienstleistungen neu überdacht. Du hast deine Mitarbeiter in die richtige Richtung schieben können. Du hast mit deinen Geschäftspartnern, mit deinen Kunden, mit deinen Lieferanten das Geschäft auf neue Füße gestellt und bist jetzt im Metallbau ist es, mit deinen Produkten weltweit vertreten als, ich würde sogar sagen, Hidden Champion. Die Unternehmung liefert große Metallteile in Windkraftanlagen und ist damit international unterwegs, liefert auch nach Brasilien, liefert eigentlich überall hin, wo Windkraftanlagen gefertigt werden. Und das erlebe ich immer wieder. Nein, eine Insolvenz ist kein Stigma. Eine Insolvenz ist der letzte Sanierungsschritt, der nach den letzten Studien überwiegend erfolgreich ist, mit überwiegenden Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich durchgeführt wird. Dass es dort auch immer wieder Situationen gibt, in dem eine Situation entsteht, die Lieferanten nicht mehr mitspielen, in dem Kunden nicht mehr mitspielen. Das kann alles passieren, aber das ist dann im Grunde genommen auch nur ein Ausdruck dessen, wie weit die Krise schon fortgeschritten ist. Wenn dem Kunden, dem Lieferanten, dem Finanzierungspartner klar gemacht werden kann, das ist der richtige Weg, das zu sanieren, dann werden sie mitspielen. Wenn ich das nicht hinkriege und der Unternehmer selber daran nicht glaubt, auch das habe ich schon erlebt, wenn das Unternehmer selber an ihre eigene Sanierung nicht mehr glauben, dann ist es leider so, dass die Sanierung sehr, sehr schwer oder eher unmöglich wird.
Gut, also da sind ja dann doch andere Führungsstile und andere Kompetenzen einer Unternehmensführung gefragt in einer solchen Krisenzeit. Da geht ja hauptsächlich mal Angst um, und zwar hattest du es angesprochen, Mitarbeiter, Gesellschafter, Lieferanten, Banken vielleicht in dem Fall. Da hängt dann auch viel dran. Was braucht eine Unternehmensführung zusätzlich in solchen Krisenzeiten?
Rechtsberatung ist das A und O. Ohne spezialisierte Anwälte und Begleitung durch Profis in dem Bereich ist es nahezu unmöglich, diesen Dschungel, ich will es wirklich so bezeichnen, den Dschungel der Verquickungen, Haftungen, Herausforderungen überhaupt zu überblicken. Deswegen ist im Grunde genommen mein erster Schritt, wenn die Sanierung in Richtung Insolvenz laufen muss, weil es schlicht nicht mehr anders geht, Prozesse umzustellen, die Rechtssicherheit für die Geschäftsführung Gesellschafter herstellt. Weil wir haben ja hier im Bereich der Ahnungsunfähigkeit ist man ganz schnell in Straftatbeständen wie zum Beispiel Eingebungsverbot. Ich weiß, dass ich eine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, bestelle das Material aber trotzdem, weil ich ja irgendwie liefern muss. Nee. Geht nicht. Eingehungsverbot. Wenn du schon weißt, dass du es nicht bezahlen kannst, ist es eine Art Betrug und kannst du nicht bringen. Und solche Themen müssen abgeklopft werden. Und die Rechtsberatung und die wirtschaftliche Beratung wird es brauchen, um in den Gesprächen mit den Finanzierungspartnern, das sind ja nicht nur Banken, das kann ja alles dabei sein. Capital Venture, Private Ventures, das können Leasinggeber sein, hier unter dem Stichwort Sale-Leaseback, was auch eine sehr häufig vorkommende Variante der Liquiditätsbeschaffung ist. Also ich verkaufe meinen Maschinenpark an den Leasinggeber und sammle Cash ein und lease das vom Leasinggeber zurück. Habe ich erstmal Cash generiert. Ist natürlich teuer. Die sind dann mit an Bord und ohne Rechtsberatung ist es im Grunde genommen sehr, sehr, sehr schwierig. Zweiter Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, die Geschäftsführung, die Inhaber müssen an ihren Erfolg glauben. Wenn sie es selber nicht mehr tun, können sie es auch nicht in die Mannschaft strahlen, weil die Geschäftsführung, die Eigenverwaltung muss die Fahne hochhalten und die Richtung vorgeben und so viel Zuversicht in den Erfolg der Sanierung zeigen, vorführen und auch ausstrahlen, dass die Mannschaft nicht die Hoffnung verliert, dass das gegen den Baum geht. Dass es erfolgreich wird, stattdessen gegen den Baum geht. Im Weiteren, okay. Wenn du noch gestattest, ist die Ansprache der Mitarbeiter, regelmäßige Ansprache der Mitarbeiter, essentiell wichtig. Und eine Geschäftsführung und eine Gesellschafterstruktur muss sich der Mannschaft stellen und die Herausforderungen klar beim Namen nennen und ehrlich mit der Mannschaft umgehen. Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klare Worte reden, ist besser, als es zu Tode zu schweigen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du kommst zur Tür rein, wirst erkannt und bei den Mitarbeitern geht nur noch Angst um. Ausschließlich. Also das ist im normalen Change Management ja auch schon schwierig, wenn ein Unternehmensberater kommt, der Prozesse umstellt. Ich meine, das kennen wir alle. Umstellen will, umstellen soll. Aber wenn jetzt ein Sanierer kommt, dann ist es ja doch mehr eine Existenzangst. Und die ist potenziert zu einer Change-Management-Bedenken, sage ich jetzt einfach. Wie gehst du da um? Bist du Mitglied der Unternehmensführung in dem Moment als Team-Member? Beruhigst du die Leute oder gibst du Hinweise, Ratschläge an die Geschäftsführung, an die leitenden Personen, wie sie auf ihre Mitarbeiter am besten dazu gehen?
Im Grunde genommen ist es arg wichtig, wirklich wichtig, dass die Unterscheidung zwischen vor der Insolvenzanmeldung und nach der Insolvenzanmeldung gemacht wird. Vor der Insolvenzanmeldung bin ich üblicherweise als Unterstützung für die Geschäftsführung da, als Unterstützung für die Gesellschafter, um zu prüfen, wie weit sind wir denn auf der Krisenleiter an schon. Sollte die Insolvenzanmeldung durchgeführt werden und das Gericht ist einverstanden, dass ich die Geschäftsführung mit übernehme, dann gehe ich ins Amt und unterstütze als zweiter Geschäftsführer den laufenden Betrieb für die Geschäftsführung. Immer mal an, wir hätten einen Geschäftsführer, wäre ich dann als zweiter mit dabei, um schnell Entscheidungen zu treffen, insbesondere in Themenbereichen, die die Geschäftsführung nicht als Tagesgeschäft kennt, nicht als Tagesgeschäft auf der Uhr hat. Und dabei ist es mir immer ganz wichtig, dass als erstes die Geschäftsführung versteht, was passiert. Als ich meine eigene erste Insolvenz hatte in der Eigenverwaltung, hatte ich oft das Gefühl, mehr Informationen zu brauchen. Da war ich auch noch recht neu im Thema und da war es mir wirklich eine grandiose Hilfe, dass der Rechtsanwalt mir wirklich zur Seite stand und mir erklärt hat, was da passiert. Und das Gleiche muss dann übersetzt für die Mannschaft, in die Mannschaft getragen werden. Weil die brauchen jetzt nicht kein Detailwissen, das ist gar nicht so der Punkt, sondern sie müssen verstehen, dass die, die jetzt da sind und wenn das dieser Typ ist, der da gerade reinkommt, das ist nicht das Ende des Unternehmens, sondern das ist jetzt der Punkt, an dem die Hilfe nicht mehr verweigert werden kann, unabdingbar geworden ist. Und ja, das ist manchmal schwierig. Das kriege ich im Grunde genommen immer ganz gut in Griff, dadurch, dass ich mit den Menschen spreche. Ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal erlebt, wie herausfordernd diese Situation ist. Die Angst zu nehmen ist nicht so einfach. Das braucht auch immer ein bisschen Zeit. Aber die Zuversicht zu zeigen, dass eine Insolvenz ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern danach geht's weiter, ist für alle die beteiligt sind, im Grunde genommen so weitgehend beruhigend, dass sie erstmal abwarten. Konservativ abwarten, begeistert ist da niemand. Widerstand aus der Geschäftsführung, Widerstand aus dem Führungskreis, Widerstand aus der Mannschaft ist Tagesgeschäft und muss auch berücksichtigt werden. Und dann stellt man sich mit den Mitarbeitern in der Produktion gern mal auch zum Kaffee beispielsweise mit einer Tasse Kaffee in der Hand in die Produktion und lässt sie einfach freiweg fragen, ohne dass das irgendwo dokumentiert wird, ohne dass sie das Gefühl haben, ausgehorcht zu werden oder nicht ernst genommen zu werden. Und daher ist es für mich immer ganz wichtig, die richtige Sprache zu finden. Da ich selber ja auch einen Handwerksberuf gelernt habe und Begleitungen in der Insolvenz schon lange genug mache, ist es nicht leichter, sondern mein Verständnis für die Sorgen ist gewachsen. Und ich verstehe schneller, worum es geht, als ich es vielleicht vor 15, 20 Jahren gewesen wäre.
Gut, von den Mitarbeitern nochmal einmal zur Geschäftsleitung. Abgesehen von den Zahlen, die ein Geschäftsführer nun monatlich mal auf dem Tisch hat oder wöchentlich, an welchem Punkt, und zwar aus dem Bauchgefühl heraus, sollte ein Geschäftsführer nicht nur ernsthaft darüber nachdenken, sich Hilfe zu holen, sondern zum Telefonhörer greifen und sagen, ich brauche jetzt Hilfe, ich komme nicht weiter, bevor die Maßnahmen, angeordnete Maßnahmen drohen? Wann ist der beste Zeitpunkt, wenn man dreimal nachts schlecht geschlafen hat?
Also dann fange ich mal hinten an. Wenn man anfängt, nachts schlecht zu schlafen, ist das schon mal ein guter Indikator, dass irgendwas nicht stimmt. Meine ich ganz ehrlich, ist nicht sarkastisch gemeint, ist wirklich ganz ehrlich, wenn man nachts das Gefühl hat, es bewegt sich so viel im Kopf, dann ist es wirklich Zeit, mal genauer hinzuschauen. Im Grunde genommen finde ich zwei verschiedene Varianten vor. Ein Unternehmen, viele Jahre erfolgreich im Geschäft, ich bin ja auch mehr im Mittelstand unterwegs, auch im kleinen Mittelstand, als bei großen Unternehmen. Da ist es tatsächlich so, dass viele weder strategisch sich ausgerichtet haben, sie haben Strategie nicht so richtig auf dem Schirm. Und dann scheitert es schon an Fragen, wie kann ich mal die Liquiditätsplanung sehen? Liquiditätsplanung erfolgt durch Kontostand, ist meine Antwort gewesen, die ich bekommen habe. Ganz schwierig. Weil Kontostand nur im Auge zu behalten, ist so ziemlich die schlechteste Idee von allen. Als erstes würde ich sagen, wenn ich kein gutes Gefühl habe, dass der Marktfit noch stimmt, also Stufe 1 und 2, ich habe Streit mit der Gesellschaft, mit den Gesellschaftern über die Ausrichtung des Unternehmens, die Absätze scheinen irgendwie nicht mehr so gut zu sein und das hängt, also meine Wettbewerbsunternehmen prosperieren, nur ich nicht. Das ist so der Punkt, wo man anfangen sollte, wirklich mal hinzuschauen. Wenn ich das erste Mal sehe, dass meine Rechnungen nicht bezahlt werden können, so einfach, dann ist höchste Eisenbahn. Dann ist aber wirklich höchste Eisenbahn. Weil dann findet man üblicherweise, und das habe ich auch in einem Projekt schon mal gesehen, in der Buchhaltung lagen unbezahlte Rechnungen im Schubfach. Weil die Buchhaltung der Meinung war, es ist jetzt kein guter Moment, die Rechnungen hervorzuziehen. Weil das Geld reicht nicht. Also so Rationalität gibt es überall, menschlich. Und daher denke ich, ab dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich irgendeine Rechnung nicht mehr richtig bezahlen kann, ist Hilfe notwendig.
Gut. Ja, ich denke, das ist ein sehr weites Thema. Da könnten wir im Detail wahrscheinlich auch mit Fallbeispielen, anonymisierte Fallbeispiele, noch ein paar Stunden drüber reden und da kommen bestimmt auch eine Menge Kracher hervor. Das sollte es aber heute an dieser Stelle in diesem Podcast erstmal sein. Das werden wir sicherlich zu einem bestimmten Punkt nochmal vertiefen. Was ich also sehr schön finde, wäre eine Vertiefung in das Schutzschirmverfahren, also die erste Stufe, um den Unternehmern das auch besser bereitzustellen an Informationen, was da nötig ist, um die Angst zu nehmen, den ersten Schritt zu tun. Aber wie gesagt, ich glaube, das müssen wir verschieben. Wir sind zeitlich in dem Bereich, den wir uns immer so vornehmen, so 25, 30 Minuten. Und das würde den Rahmen sprengen. Andreas, dir vielen Dank für deine Ausführungen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns sehen. Und der nächste Podcast wird mit Carlos Barbancho sein zum Thema Einkauf. In etwa 3 Wochen wird der Carlos, reinrassiger Spanier, uns zu dem Thema etwas sagen. Aber jetzt und heute an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Andreas. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und uns ein Like dazulassen.
Vielen Dank, Guido. Bis zum nächsten Mal.
Das war 97% der KMU-Podcast mit Guido Reusch. Für weitere Folgen der Podcast-Reihe abonniert unseren Kanal. Habt ihr Anregungen, Anmerkungen oder wollt ihr selber mal zu Gast im Podcast sein? Schreibt uns unter guidoreusch@gmail.com.